ist dein Webradio Nummer 1.
Förderradio. Förderradio. Wattenradio.
Und für euch am Mikrofon André.
Und schön, dass ihr heute Abend hier eingeschaltet habt zu Augen zu, Ohren auf. Und ich habe natürlich auch heute einen Studiogast, und zwar den Alwin Dombetzky. Hallo.
Hallo André, ich grüße dich.
Ja, schön.
Und natürlich auch die Hörer.
Genau. Du bist mittlerweile das dritte Mal hier.
Ja, danke, dass ich die Gelegenheit bekomme. Dankeschön.
Und eine Lesung haben wir auch mal zusammen gemacht.
Ja, in Langstedt. Genau. Es war sensationell.
Genau. Auch nicht viele Leute, Hütte war voll.
Die Hütte war voll, super Stimmung. Mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war ein sehr schöner Event.
Ja, wer dich nicht kennt, der lernt dich heute kennen. Und natürlich auch den Ray.
Yes.
Ja, du hast natürlich wieder zwei Bücher heute mitgebracht. Und zwar einmal natürlich Ray Cullen Knochenalarm. Und du hast dich auf einen ganz anderen Genre noch rumgetummelt jetzt. Aber da kommen wir ja gleich noch zu der zweiten Stunde. Mal gucken.
Ich darf es noch nicht verraten. Ja.
Wer natürlich gelesen hat, unsere Sendeankündigung, der weiß schon, um wen es geht. Aber dazu nachher noch mehr. Ja. Erstmal ist der Ray gleich dran. Ja, du hast ja angefangen vor 7 Jahren, sind das schon her?
7 Jahre ist es her, dass ich angefangen habe zu schreiben. Mein erstes Buch habe ich verlegt am 15. November 2017 und im Anschluss jedes Jahr ein neues Buch.
So lange ist das schon her?
So lange ist das schon her.
Mann, vergeht die Zeit.
Ja, ich weiß noch, wie wir hier das erste Mal saßen.
War denn schon, also Schriftsteller, ist denn schon so deutsch so dein Lieblingsfach in der Schule gewesen oder eher lieber nicht?
Ich war früher immer eher interessiert an Mathematik. Das war eines meiner Lieblingsfächer. Und natürlich Kunst, was später dann auch zu meinem Beruf wurde, in Verbindung mit Fotografie. Deutsch hat mir nie Schwierigkeiten gemacht, weil ich schon so diese Fantasie hatte, mir Dinge auszudenken und auch nie Probleme mit der deutschen Sprache hatte oder mit der Rechtschreibung. Aber es war nicht mein erklärtes Lieblingsfach.
Ja, und dann 2017, da dachtest du, ich schreibe mal ein Buch.
Nee, also ich dachte ja, das ist 7 Jahre her. Das heißt, 2015 habe ich quasi angefangen und habe dann 2 Jahre gearbeitet an meinem ersten Buch. Wobei da aber auch 12 Monate komplette Pause drin waren, weil in der Zeit ging es meinem Vater nicht so gut und er ist in diesem Zeitraum auch gestorben. Und erst nach dem Tod meines Vaters konnte ich wieder einsteigen.
Hast du denn irgendwie auch Schwierigkeiten gehabt, als du denn angefangen hast zu schreiben? Wie mache ich das? Oder hast du dir überhaupt großartige Gedanken?
Das ist das, was mich als Typen ausmacht. Ich mache mir nie Gedanken. Und ich bin kein Typ, der, wenn er jetzt irgendwas vorhat oder eine Idee hat oder einen Gedanken hat, der dann erstmal YouTube-Videos guckt oder irgendwelche Lehrgänge besucht. Ich wollte ganz bewusst das so machen, wie es aus mir selber herauskommt. Schreiben wird ab und zu mal als Handwerk bezeichnet oder man sagt, man muss dieses und jenes können. Davon habe ich mich total distanziert. Ich habe gesagt, ich schreibe jetzt mein Buch und das wird so, wie es eben wird. Und zwar so, dass es cool ist. Ja, und so bin ich da rangegangen und ich habe es einfach gemacht.
Und war dir von Anfang an klar, dass du das Buch veröffentlichen möchtest?
Das ist verständlich. Natürlich.
Echt jetzt?
Ja, das war von Anfang an klar. Wobei ich ja nicht wusste, gefällt das den Leuten? Das war etwas, was ich nicht wusste. Aber ich wusste, das wird das, ich bringe das zu Ende und das muss natürlich in den Handel kommen. Interessanter Fun Fact dabei, ich habe die große Schleswiger Buchhandlung Liesegang besucht und habe den lieben Herrn Adler angesprochen und habe ihm erzählt, Mensch, ich überlege ein Buch zu schreiben und bin auch schon angefangen und ich meine, dass ich so einen kleinen mitleidigen Blick geerntet habe, weil er als Mitarbeiter einer Buchhandlung sicherlich ständig Leute hat, die zu ihm reinkommen und sagen, ich möchte ein Buch schreiben. Und er hat mir ganz toll geholfen, erzählt, was ich beachten muss und so weiter. Und als ich dann das erste fertige Probebuch gedruckt habe und nochmal zu ihm bin, um ihn unter anderem danach zu fragen, was kann man dafür eigentlich nehmen, meine ich, dass er anders geguckt hat.
Ja, das fertige Werk war ja vor Augen.
Ja.
Und dann, vielleicht hat er das gar nicht geglaubt, dass du...
Das wollte ich damit andeuten. Ich selber erlebe das auch, wenn ich auf Veranstaltungen präsent bin als Autor, als Schriftsteller, dass ich oft angesprochen werde und sage, Mensch, ich möchte auch mal ein Buch schreiben. Also das sind schon viele Leute, die das vorhaben, die Idee haben. Es ist gut möglich, dass die wenigsten das dann auch wirklich durchziehen. Ich versuche die Menschen zu animieren, denn es macht so einen Spaß, sich seine eigene Welt zu erschaffen, das Feedback zu bekommen von den Lesern, das ist einfach nur traumhaft und deswegen animiere ich die Leute. Ich sage, fang an, halte dich an nichts, mach so, wie du meinst, dass es gut ist, der Rest kommt von ganz alleine.
Du hast ja nun einfach drauf losgeschrieben und wie war das denn, dass du dann gesagt hast, oder beziehungsweise nachher, das alles zusammenzufassen oder dass es dann ja auch wirklich richtig ein Krimi wird?
Ein Krimi wird es ja in dem Fall, wenn du ein Motiv hast, eine Handlung, einen Spannungsbogen und eine Auflösung. Das ist im Prinzip alles, was du brauchst für ein Krimi. Was du denn da reinpackst an diese Position, das ist ja dir überlassen. Es gibt ja Kommissare durchaus, die auch etwas langweiliger ermitteln. Ich sag nur öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und dann gibt es durchaus Ermittler, die so ein bisschen härter drauf sind. Ich sag nur Netflix. Und ich bin eigentlich schlimmer als das. Es ist schon ein bisschen hart und heftig so, wie ich es schreibe, kommt aber bei den Lesern extrem gut an. Und zwar bei Jung und Alt. Meine älteste Leserin ist 97.
97,
ja. Okay. Und die liebt die Bücher.
Ja, erstes Werk war Blutkiefer, dann kam geschnittene Haut,
yes.
Schädelkompott, hartes Fleisch, Knochenalarm.
Mein neuester
Genau. Break. Also das sind ja mal Titel.
Ja.
Wie bist du darauf gekommen?
Ich liebe diese bizarren Worte und die Reaktion der Leute, die diese Titel sehen, finde ich köstlich. Diese Begriffe, die ich da gewählt habe, sind natürlich ein bisschen reißerisch, aber enthalten auch so eine kleine satirische Note, die Leute auch bemerken. Ja? Also die gucken sich den ersten Titel an, okay, Blutkiefer, zweiter, geschnittene Haut, okay. So, aber spätestens bei hartes Fleisch oder Knochenalarm, da schmunzeln die Leute. Und das ist genau die Reaktion, die ich brauche, denn meine Bücher sind mit so einem kleinen satirischen Augenzwinkerer geschrieben und das sollen schon die Titel ausdrücken. Denn oftmals ist es so, dass wenn man so eine Serie sieht, das ist immer gleich ernst, gleich tragisch, gleich keine Ahnung was. Aber bei meinen Büchern, also wenn man die Titel durchliest, da weiß man, mit dem stimmt irgendwas nicht.
Also du möchtest auch auffallen mit deinem
Buch. Ja, selbstverständlich, ja.
Und das Besondere an deinen 5 Bänden bisher, wenn man die aneinander reiht, da kommt?
Auf der Rückseite, auf den Buchrücken bildet sich an den nebeneinander gestellten Büchern ein wundervolles Schleswig-Panorama.
Aber ist noch nicht ganz fertig. 5 Stück, also Schleswig ist ein bisschen größer.
Schleswig ist in der Tat größer, da sagst du was Richtiges. Das Foto, was ich benutze für diese Fotokollage, reicht aus für 14 Bände. Das ist schon mal safe. So, aber da ich ja weiß, dass ich weiterschreiben werde, muss ich per digitaler Bildbearbeitung an Schleswig noch ein bisschen Schlei ran montieren und ein bisschen Heiterbu. Und dann habe ich wieder Platz für weitere 14 Bände.
Okay. Wie fallen dir denn die ganzen Geschichten ein um Ray Cullen?
Das ist sehr einfach. Man muss nur mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und die Themen sprudeln auf einen ein. Es ist wirklich so. Meine Bände bestehen nicht nur aus einem Fall. Das heißt, wenn ich jetzt sehen würde, okay, da wird ein Mann im Krankenhaus getötet, dann ist nicht der Mann im Krankenhaus mein Thema und Thema des ganzen Buches, sondern ich versuche wirklich mehrere Fälle miteinander zu kombinieren, um dem Leser noch mehr Spannung zu liefern und auch eine komplexe Geschichte letztendlich. Und meine Spezialität ist es, dass ich verschiedene Fälle ineinander verzahne, die dann in einem verrückten Finale enden und einen Überraschungseffekt bieten. Und die Ideen dazu, ist jeder Band hat so eine Art Rahmenhaupthandlung, sage ich jetzt mal, in die kleinere Handlung eingespleist werden. Und das sind oft Ungerechtigkeiten des Alltags, was man ja im Fernsehen sieht und in den Zeitungen lesen kann. Das nehme ich alles auf. Ich habe sogar so ein Bösewicht-Archiv, wo ich mir auch meine Ideen rausziehe oder meine Inspiration, wenn mir wieder was fehlt, irgendwas Spektakuläres. Und das ergibt dann die Handlung eines Buches. Mehrere Fälle.
Ja, Alvin, du hast ja eine Seite und zwar www.aldoverlag.de, genau. Und da findet man ja deine Bücher, aber natürlich auch die Leser, ja, Bilder oder auch die Leute, die da was schreiben zu, also Leserstimmen.
Ja. Auf der Internetseite zeige ich ganz bewusst auch Leserstimmen, die sehr unterschiedlich sind. Das sind auch unterschiedliche Menschen. Alt, jung, Mann, Frau. Da ist wirklich alles dabei. Und diese Leserstimmen sind mir so viel wert, weil das ein ganz ehrliches Feedback ist. Und sowas freut einen natürlich auch, wenn man ja Lob bekommt letztendlich. und auch sieht, was für unterschiedliche Facetten diese Leute in diesen Büchern sehen.
Wenn du schreibst, wann machst du das neben deinem Hauptberuf? Wann schaffst du das denn?
Gute Frage, gute Frage. Also man kann wirklich sagen, jede freie Minute geht in die Bücher. Ich habe als Hobby habe ich noch Kampfsport, aber das ist nicht so oft. Das ist einmal in der Woche. Und insofern geht wirklich die restliche Freizeit komplett in die Bücher. So, und das bedeutet Geschichten ausarbeiten, schreiben, Fotos machen, Hörbuch produzieren, neue Sachen vorbereiten, Bilder vorbereiten, Werbematerialien letztendlich auch vorzubereiten für Verkaufsaktivitäten, Online-Shop pflegen, Fragen beantworten, Mails beantworten, WhatsApp beantworten. Dann auch ein bisschen Social Media, dass man was Neues reinstellt, da hilft meine Frau mir, Social Media Kanäle bedienen und da geht wirklich jede Minute rein und allerdings neben meiner Hauptarbeit in der Werbeagentur, ganz genau.
Wann ist so deine beste Schreibzeit?
Eigentlich tagsüber, ich sag mal so von 12 bis 24 Uhr, ja.
Also davor noch die Haupttätigkeit und dann...
Es ist eher so, dass ich so den Tag erstmal so ein bisschen brauche oder den Vormittag, um so ein bisschen in die Gänge zu kommen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie kaputt bin oder so vom Vortag, sondern man muss diverse Sachen erstmal so regeln, ne? E-Mails beantworten, erstmal so ein paar Sachen machen, damit man überhaupt erstmal sich in Ruhe auch hinsetzen kann. Ne? So gewisse Dinge einfach klären, Fragen beantworten, Post beantworten, Sachen wegschicken, was weggeschickt werden muss. So, und dann beginne ich meistens um 12 Uhr. Das ist dann mein erster Schreibturn am Tag, wo ich dann loslege und schon mal schreibe. Und meine Schreibzeit ist der Sommer. Das heißt, jetzt aktuell bin ich auch wieder aktiv am Schreiben an Band 6. Das Schöne am Sommer ist, man kann lange draußen sitzen und das ist eigentlich so auch dann diese Schreibzeit, dass ich dann nachmittags, abends, früher Abend, auch später Abend dann wirklich draußen sitze und schreibe.
Und was ist dann der größte Störfaktor beim Schreiben?
Eigentlich gibt es keinen Störfaktor, weil ich in der Lage bin, abrupt aufzuhören, aber auch abrupt wieder weiterzumachen. Bedeutet, wenn es an der Tür klingelt oder wenn ein Telefonat kommt oder wenn irgendwas für die Agentur gemacht werden muss, spricht da überhaupt nichts gegen. Ich kann sofort umschalten, reagieren, tätig werden und mich dann wieder sofort in das Thema rein und weitermachen.
Ja, der fünfte Fall von Ray Cullen in und um Schleswig. Wie bist du denn auf Ray Cullen gekommen? Den Namen, die Geschichte, die Figur?
Ja, auf die Figur bin ich gekommen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe einen Krimi eines anderen Autoren gelesen und dessen Hauptfigur war ein Waschlappen. So, das war schon mal das eine. Dann guckt man ja auch Fernsehen und da laufen ja auch Krimis und Kommissare in allen möglichen Richtungen. Und was ich so unsagbar furchtbar finde, ist, wenn das alles so Waschlappen sind. Depressiv und langweilig und die tun nichts, die können nichts. Sowas macht mich krank, da kann ich nicht zugucken. Ich brauche durchsetzungskräftige Charaktere, die aufräumen, die Gas geben, die Tempo machen, die intuitiv sind, die gewieft sind. Also habe ich im Prinzip mit meiner Figur eigentlich nur meine eigene Wunschvorstellung eines perfekten Kommissars oder eines perfekten Heldens umgesetzt und den genauso gemacht, wie ich meine, dass es cool ist. Ray Cullen ist hart, er ist durchsetzungsstark, er ist gerecht, er hat ein sehr großes Gerechtigkeitsbewusstsein, er ist cool, kompromisslos und schnell. Ja, also alles, was man so braucht.
Weißt du auch, wie Ray Cullen aussieht?
Ja, selbstverständlich.
Ja? Wie sieht er denn aus?
Ja, du musst da so eine Figur natürlich auch beschreiben. Und Ray Cullen ist etwas über 1,80 groß, kräftig, übergewichtig würde ich nicht sagen. Er ist so ein bisschen, so ein Stück weit massig, sage ich mal. Sein Bekleidungsstil ist, er trägt Jeans, Hemd, ein Sakko, einen Kurzmantel, einen hellen Kurzmantel und handgenähte Budapester Halbstiefeletten. Das ist so sein optischer Look. Dann hat Ray Cullen ein Drei-Tage-Bart und so kinnlange, graue Locken, durch die er sich manchmal so durchstreift, so wenn er überlegen muss. Als ich diese Figur entworfen habe, wusste ich am Anfang noch nicht, ja, wie alt ist mein Kommissar eigentlich? Und dann habe ich mir überlegt, so okay, ich muss Ray Cullen so alt machen wie mich selber, damit ich immer weiß, wie er sich fühlt. Ich schreibe jedes Jahr ein Ray Cullen-Band. Das bedeutet, jedes Jahr ist Ray ein Jahr älter. In Band 1, Blutkiefer, war er 48 und jetzt im Band 6, den Titel darf ich noch nicht verraten, ist er 53 Jahre alt. Und somit habe ich selber als Autor immer die Gewissheit zu wissen, wie geht es eigentlich einem Kerl in diesem Alter? Körperlich, geistig und so weiter.
Und welche Fälle hat er bisher denn gelöst?
Ich sagte ja vorhin, in meinen Büchern gibt es nicht nur einen Fall. Jeder Buch beinhaltet eigentlich wirklich mehrere Fälle und der Rekord wird eigentlich in Band 2 geschnittene Haut. Da werden insgesamt 7 Fälle behandelt, die er lösen muss. Insofern kann ich jetzt gar nicht groß aufzählen, was er alles gelöst hat, weil es sind unwahrscheinlich viele Fälle. Was ich aber sagen kann ist, Ray Cullen hat bis jetzt schon alles gelöst. Da gehört dazu Clankriminalität, korrupte Politiker, brutale, machtbesessene Psychopathen. Da ist wirklich alles dabei. Und daran liegt mir auch viel, dass ich ein großes Spektrum abbilde und da gehört halt alles dazu.
Und spielt das ja alles in Schleswig?
Ja.
Fährt er auch mal aus der Stadtgrenze heraus?
Ja. Ich sag immer, Ray Cullens Einsatzgebiet ist Schleswig und Umgebung. Aber in Band 5 hat er zum Beispiel einen bedeutenden Einsatz in Hamburg. In Band 1 hat er einen kleinen Abstecher nach Berlin und nach Düsseldorf. Und so lasse ich ihn in seinen Fällen eigentlich immer so ein bisschen hier und da auch mal tätig werden, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, um den Wirkungskreis so ein bisschen zu erweitern. Und das Feedback der Leser ist auch gut, also die fühlen sich wohl mit diesem Lokalkolorit, aber auch, dass es hier und da mal ein bisschen woanders hingeht.
Dänemark liegt ja nicht weit. Vielleicht hat er ja mal Amtshilfe zu leisten in Dänemark.
Das könnten die gebrauchen. So, wenn man so die ganzen dänischen Krimis sieht, so, das sind ja auch alles nur so Waschlappen. Ich glaube, da könnte so ein Ray mal ganz gut ein bisschen Gas geben. Ich weiß es allerdings nicht, ob das rechtlich erlaubt ist, dass er da drüben auch so eskalieren darf. Deswegen lasse ich ihn erstmal hier eskalieren. Da hat er schon genug zu tun.
Okay. Ja. Wann würdest du Ray denn in Rente schicken?
Gar nicht. Natürlich nicht. Ray ist ja immer so alt wie ich und ich halte mich für so fit und kreativ, dass ich meine, dass ich sage es mal, ich werde schreiben, bis ich tot umfall. Mhm. Und ich hoffe, dass Ray mich auf diese Reise begleiten wird. Ich habe allerdings noch andere Buchprojekte im Kopf und das sind 3 komplett anders gelagerte auch Reihen, die ich parallel zu Ray Cullen eigentlich schreiben möchte, aber noch fehlt mir dafür die Zeit. Mhm. Ist aber in Planung.
Wenn du jetzt sagst, so, ich habe keine Lust mehr auf Ray, wie würdest du ihn denn in Rente schicken? Oder wie könntest du dir das Ende von Ray vorstellen?
Das ist jetzt vollkommen eine Utopie, André, weil Ray wird nie sterben. Ray kann gar nicht sterben. Aber wenn er sterben sollte, was er nicht tut, es ist jetzt rein hypothetisch, dann wird er so spektakulär aus dem Leben treten, wie du es noch nie vorher gesehen oder gelesen hast. Ich denke mal, ich sag mal so, die Welt wird explodieren und er mittendrin oder so. Oder vielleicht was in seinem Porsche, dass er, André, tut mir leid, ich habe dafür kein Szenario. Aber wenn, dann würde es spektakulär werden.
Gut, wir machen noch ein, wir spielen jetzt noch einen Song und danach geht es weiter. Genau. Mit dem Fahrrad durch die Nacht. Ja, mit was fährt denn der Ray durch die Gegend, durch die Nacht?
Ja, Ray fährt natürlich standesgemäß einen alten Porsche 911. Ray braucht den Duft von Benzin. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, ob Ray auf Fahrrad fahren würde, dann würde ich sagen, natürlich nicht.
Könntest du dir auch vorstellen, so ein Elektroauto zu fahren lassen?
Du kannst Ray nicht. Der braucht den Duft vom Benzin und den Motorsound. Der muss mit 180, 250, 270 über die Autobahn fliegen. Und diese Elektrokisten, die sind bei 180 abgeregelt. Mann, das ist Stadttempo für ihn. Das geht gar nicht.
Okay. Wo ist denn dein Schreibort?
In der Tat vorwiegend draußen. Ich schreibe zu 90% draußen auf der Terrasse.
Und wenn du so Ideen hast, du bist jetzt zum Beispiel kurz im Meeting und dir fällt was ein,
ja.
Was machst du da denn so? Schreibst du das mal schnell auf?
Aufschreiben digital schreibe ich mir natürlich auf. Ich schreibe mir kleine Memos und die wandern in meine Memo-Schublade. Da sind dann zum Beispiel coole kleine Folterideen drin oder besondere Namen oder auch Handlungsstränge. So eine Sachen muss ich wirklich in der Tat abspeichern und das ist nicht unbedingt für das aktuelle oder das nächste Buch. Das kann sich auch durchaus noch ein paar Jahre hinziehen. Ich hatte mal so eine geile Idee, wie Ray jemanden, den er verhört, so richtig geil verarschen kann. Und das habe ich in der Tat bei Band 4 oder 5 umgesetzt. Und zwar, ich spoilere mal was. Ray hat einen Verdächtigen in der Zelle, will ihn verhören und der ist natürlich widerspenstig und kommt nicht auf den Punkt und lügt rum und windet sich und so weiter. Und vorher hat Ray sein kleines Ledermäppchen aus der obersten Schublade seines Schreibtisches mitgenommen, klappt vor den Augen des zu Verhörenden sein Ledermäppchen auf und holt eine aufgezogene Spritze raus. Nimmt diese Spritze und rammt die dem Opfer voll fett in den Oberschenkel. Der schreit auf, oh, was ist hier los? Sagt Ray, so du Arschloch, ich hab dir gerade ein Nervengift verabreicht. Hier! In der zweiten Spritze befindet sich das Gegengift. Entweder du plauderst aus oder du krepierst hier elendig. Und das Gute daran ist, der Scheiß ist nicht nachweisbar. So, also der Typ hat natürlich Schiss ohne Ende, knickt ein, plaudert alles raus und jammert und winselt. Ray muss ihm unbedingt bitte das Gegenmittel verabreichen. Und Ray denkt sich so, soll ich ihm sagen, dass ich ihn nur verarscht hab? Nee, dann flippt er hier aus. Nee, ich gebe ihm das Gegengift. Komm, Meister, hier das Gegengift. Danke, danke. Und das war eine Idee, die hatte ich mal zwischendurch. Und ich konnte sie jetzt aktuell einbauen, denn. Und sowas macht den Spaß.
Aber ich sehe gerade, in der großen Wunschbox steht was. Und zwar von der Steffi. Hallo ja. Ins Studio. Aldo, du hast ja gerade gesagt, dass Ray nie sterben wird. Aber wie sieht es denn aus mit dem Liebesleben von ihm?
Heikle Frage. Ray ist ja aktuell verbandelt mit Carola, der Mutter von Blinky. Und Carola wurde ja leider von La Patrona entführt. Und seit 2 Jahren forschen Blinky und Ray nach dem Verschwinden von Carola. Und im letzten Band Knochenalarm ging es halt darum, dass da so ein paar Hinweise waren zwar da, aber Ray und Blinky haben es nicht geschafft, Carola zu finden. Und ich darf euch versprechen, im aktuellen Band 6 gibt es die Auflösung, was mit Carola passiert. Ich kann aber noch nicht spoilern, ob er sie lebend wiederfindet.
Okay, jetzt habe ich meine Frage wieder. Ja. Du hast einen Action-Thriller geschrieben oder hast ja schon 5, beim 6. bist du dabei.
Ja.
Wie sieht das denn aus? Du musst natürlich auch so ein bisschen Hintergrundwissen haben, was da so abgeht, Gerichtsmedizin, Polizei und sowas. Denkst du dir das alles aus oder hast du dir irgendwo da mal Hilfe geholt?
Ich recherchiere sowas sehr präzise und habe die Erfahrung gemacht, dass man ganz, ganz toll die Menschen, die das wissen, was du brauchst für deine Handlung, die freuen sich, einem das zu erzählen. Das sind oftmals auch Berufe, die werden nie im Leben gefragt. Sag mal, was machst du eigentlich? Oder wie geht das oder das? Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sich freuen und super, super hilfsbereit sind. Und dafür bedanke ich mich nochmal hier ganz, ganz offen. Egal, wen ich gefragt habe, Ärzte, Polizisten, Bestatter, alle sind hilfsbereit und beantworten meine Fragen. Dient ja auch letztendlich der Darstellung dieses Berufszweiges, dass das auch richtig dargestellt wird. Mhm. Und so ist es eine Win-Win-Situation. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar.
War er denn schon mal in Kiel?
Ja, selbstverständlich.
Ja, was hat er da denn gemacht?
In Kiel hat er alles Mögliche gemacht. Jetzt aktuell in Band 6 macht er was richtig Geiles in Kiel. Das darf ich aber nicht spoilern. Meine Frau hat die Szene schon gelesen und die hat sich weggeschmissen. Das wird sensationell.
Okay.
Nee, aber Kiel, unter anderem in Band 1 in Kiel-Düsternbrook, lebte ein Ehepaar, dessen Tochter entführt wurde. Und diese Tochter, ja, bringt er lebendig wieder zurück, befreit sie also und dafür sind die Eltern dem Kommissar sehr dankbar.
Mhm. Ja, von Kiel sind wir jetzt wieder hier im Studio, im Trainetal-Studio.
Ja.
Und Ray, warte, Moment, eins habe ich hier noch und zwar von der Pia. Sie schreibt, hey, ich finde die Bücher klingen mega interessant. Ist Ray denn auch so ein Typ, der es gerne blutig mag oder eher nur die Faust schwingt? Gruß Pia.
Ja, Pia, erstmal Gruß an dich. Vielen Dank für die Frage. Ray ist ein Typ, der mag es sehr blutig. Aber jetzt nicht, weil es so sein muss oder so, sondern das ergibt sich halt manchmal so. Er macht regen Gebrauch von seiner Schusswaffe und er ist einer dieser Typen, der auch halt sofort handelt. Und da ist so ein tödlicher Schuss ist halt schon mal die Konsequenz. Ich wollte mir einen Aufkleber produzieren lassen, Pia. Und wenn du mir deine Adresse schickst, dann werde ich dir einen Aufkleber davon schicken. Und zwar darauf steht, bei Ray Cullen sind Warnschüsse schon Körpertreffer. das sagt's eigentlich. Also Ray ist halt konsequent und zu Konsequenz gehört auch viel Blut, ja.
Also er überlegt nicht lange, er macht einfach schon.
Ne? Er handelt, konsequent halt. Ne?
Ja. Okay, genau, Knochenalarm, der 6. Band ist in Arbeit.
Yes.
Hast du denn schon so ein ungefähres Zeitfenster, wann der Song, oder wann der Song, wann der Titel oder wann das Buch veröffentlicht wird?
Ja, mein Veröffentlichungstag ist immer der 15. November und so wird auch der 15. November 2022 das Veröffentlichungsdatum des 6. Bandes sein, ja.
Okay. Ja, mehr wirst du uns ja nicht, sicherlich nicht verraten. Ne?
Nein.
Kein Titel.
Nein.
Was ist da ab, wie es abgeht?
Abgehen wird es definitiv, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich spoilere mal so ein bisschen. Wir haben ja eine gewisse Henriette Burg kennengelernt. Und zwar ist das eine Oberstaatsanwältin aus Kiel, die Ray in der Vergangenheit immer geholfen hat. Weil der Typ, der ballert ja wirklich alles weg. Und ja, da kommt halt so eine Dienstaufsichtsbeschwerde und die Interne forscht das nach. Und sie ist diejenige, die ihn immer da rausgeboxt hat. Und in Band 6 klärt sich, wer Henriette Burg ist. Und warum sie und Cullen sich schon so lange kennen. Und natürlich auch, warum sie ihn immer rausboxt.
Also, wir sind gespannt. 15. November 22.
Yes.
So ein bisschen Zeit, aber
ja.
Zeit rennt ja immer, ne?
Ich muss Gas geben, auf jeden Fall, ja.
Ja, dann hattest du, ich glaube, wir hatten 2020, waren wir hier. Da hatte ich dich, glaube ich, mal gefragt, ob du dich auch in andere Genres mal so, oder ob du mal schreiben könntest in andere Genres. Und nun hast du was gemacht.
Ja.
Ja, damit haben wir eigentlich gar nicht gerechnet.
Ja.
Und zwar eine Autobiografie von Helga Entjer.
Nee, ich muss dich ein wenig korrigieren, André. Es ist eine Biografie von Helga Entjer, die ich geschrieben habe. Denn Autobiografie kannst du ja nur von dir selber schreiben.
Okay, gut. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Also eine Biografie.
Ja, ja.
Und der heißt, wie die Elmau über mein Schicksal entschied.
Ja.
Wie entstand denn diese Idee für die Biografie?
Ja, damals, als du vor 2 Jahren mich gefragt hast, ob ich in anderen Genres auch unterwegs sein würde, habe ich das meines Wissens nach abgelehnt oder abgestritten. Ich habe gesagt, nein, bei mir muss das hart sein, bei mir muss das Action-Thriller sein, da muss Gas geben. Ich könnte nie einen Liebesroman schreiben. Oder so. Aber ich habe für den Band 4, brauchte ich Beratung von einem Bestatter. Und da habe ich eine Bestatterin kennengelernt aus Elsdorf-Westermühlen, die liebe Anke Junge. Und Anke Junge hat eine Beerdigung eines Mannes ausgerichtet und musste die Trauerrede schreiben. Und sie hat dann der Witwe gefragt, Mensch, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Mann. Und diese Dame hat gleich losgesprudelt. Und das war so ein Informationsfluss, dass die Bestatterin gesagt hat, Mensch, Helga, das ist ja so spannend und so viel, das musst du mal aufschreiben. Und da sagte diese Dame, ja, das sagen meine Kinder auch immer, ich muss das mal alles aufschreiben. So, und da sagte die Bestatterin, du, ich kenne da einen Schriftsteller, der könnte sowas machen. So, dann hat die Bestatterin Anke Junge den Kontakt hergestellt. Ich habe Helga Entjer angerufen und ich habe sie gefragt, ob wir uns treffen können, damit ich ihr das mal vorstellen kann, wie man sowas machen kann. Ja, gesagt, getan, wir haben uns kennengelernt und haben gleich schon bei diesem ersten Treffen gemerkt, oh, da ist eine Verbindung da. Ganz sympathische Frau, also super süß, die habe ich so in mein Herz geschlossen. Und ich habe ihr erklärt, anhand meiner schon erschienenen Bücher, wie man sowas umsetzen kann und gerade ganz speziell, wie das aussehen kann mit so einem QR-Codes, um auch Bilder und Dokumente in dieses Buch mit einzufügen und letztendlich auch Videosequenzen. Für mich war klar, dass dieses Projekt sehr multimedial werden musste. Ja, das hat alles gepasst. Sie hat mir den Auftrag erteilt und dann haben wir stramm 1 Jahr gearbeitet und im Mai ist diese Biografie im Handel erschienen. Mhm. Ja, so kam das dazu.
Und wie hat dich die junge Dame denn in ihr Bann gezogen?
Weil die einfach eine so bezaubernde, eine gewinnende, liebenswerte Frau ist, die zudem so interessante Geschichten erzählt hat, dass ich konnte gar nicht anders. Ich war schockverliebt.
Und als die Bestatterin zu dir hingekommen ist und gesagt hat, Mensch, ich habe da was Interessantes. Und wie entstand das denn?
Ja, ich konnte mir das sofort gut vorstellen, eine Biografie zu schreiben, weil ich auch ein sehr neugieriger Mensch bin. Und die Idee, die diese Bestatterin dabei hatte, war eigentlich, alte Menschen verfügen über so viel Wissen und so viel interessante Anekdoten aus ihrem Leben, aus denen man einfach lernen kann. Und das wäre schade, wenn dieses Wissen verloren geht. Und es gibt Menschen, die haben wirklich viel zu erzählen und können den Menschen was mitgeben. Und wenn die dann eine Biografie schreiben lassen, wird das Wissen festgehalten für die Nachwelt. Und bei Helga war die erste Intention natürlich, dass sie dieses Buch ihren Kindern und Enkeln vermachen möchte. Und auch den zukünftigen Mitgliedern dieser Familie, dass die auch wissen, wer ist Helga Entjer. Aber sie hat auch zugestimmt, dass dieses Buch im Buchhandel erscheint. Und insofern ist dieses Buch in Schleswig und Rendsburg in den Buchhandlungen zu kaufen und natürlich auch in meinem Online-Shop. Mhm. Und somit kann das Schicksal dieser Dame auch anderen Menschen helfen, mit bestimmten Situationen klarzukommen.
Mhm. Was hat dich denn so fasziniert an ihr?
Dass sie sich an unwahrscheinliche Details erinnern konnte. Da waren Namen von Cousinen, von Nachbarn aus der ehemaligen Firma, die über und das war unfassbar. Das war ein schier unendlicher Quell von Informationen, aber auch Detailinformationen und alles konnte man ja verifizieren, nachlesen. Sie hatte unfassbar viele Dokumente, angefangen von Lehrlingsbriefen und Schriftstücken. Da war wirklich alles dabei und der Knaller war wirklich, um mal eine Anekdote zu nennen, sie erzählte, ja, mein Stiefvater war Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg und er wurde über der Normandie abgeschossen, lebte aber noch und ich habe noch seine Fliegerjacke. Ich, unfassbar, wie, Helga, du hast noch seine Fliegerjacke? Ja, warte mal, ich hol die mal eben. Dann geht die und holt diese alte, über 70 Jahre alte Fliegerjacke, die, ich sag mal, ihrem Stiefvater im Zweiten Weltkrieg gehörte. So, und sowas habe ich dann abfotografiert oder eine uralte Märklin-Eisenbahn von ihrem zweiten Mann von 1949. Unfassbar. Oder sie hat ein Kleid gehabt zu ihrem Abtanzball. Da war sie in München, lebte sie damals und bekam das von ihrer Schneiderchefin, wo sie eine Ausbildung gemacht hat als Schneiderin. Und sie hat das Oberteil noch von diesem Kleid von ihrem Abtanzball. Unfassbar.
Also der hat sie ja viele, viele Dinge noch,
ja,
die andere schon längst weggeschmissen, ja, haben oder, ja, eigentlich sagen, ich brauche das nicht mehr.
Ja, und dadurch ist dieses Buch so komplett. Man kann in das Leben eintauchen und durch diese Bilder dieser Gegenstände wird das vervollständigt.
Mhm. Ich stelle mir das jetzt so vor, sie hat dir erzählt, vielleicht, ja, auch da mal was und da mal, ja, was aus den Jahren.
Ja.
Und wie hast du denn überlegt, wie mache ich das denn? Wie schreibe ich denn diese Biografie? Wie gehe ich da vor?
Du sagst, oder andersrum, du hast im Prinzip genau das allergrößte Problem erwähnt gerade. Die größte Hürde bei diesem Projekt war wirklich, diese unendliche Menge an Informationen in ein Gerüst zu bringen. In erster Linie ist es natürlich eine zeitliche Abfolge, aber es passieren ja auch viele Dinge gleichzeitig. Denn wenn wir nur mal ihre Eltern nehmen, die auch ein sehr bewegtes Schicksal hatten, dann leben diese Eltern ja auch weiter, während sie aber schon ihr eigenes Leben lebt. Und so passieren viele Parallelstränge und die sinnvoll und gut lesbar unter einen Hut zu bringen, war eigentlich die größte Herausforderung beim Schreiben. Ja.
Okay. Als die Bestatterin zu dir gekommen ist und das erzählt hat, sie hat eine Dame, die möchte ihr Leben aufschreiben,
ja.
Hattest du da erst, was hast du denn da so gedacht? Schaffe ich das oder... Nee, ich mach das lieber doch nicht.
André, ein Alvin Dombetsky, der hat solche Gedanken nicht. Ein Alvin Dombetsky entwickelt sofort Strategien, wie sowas gemacht wird. Und dadurch, dass ich im Vorfeld mit der Bestatterin schon mal über diese Thematik gesprochen habe, war das sozusagen die Initialzündung. So, jetzt geht's los. Und ich habe von Anfang an einen Plan im Kopf gehabt, wie sowas gemacht wird. Und dieser Plan ist zu 100% aufgegangen. Ich wusste, wie starte ich sowas, ich wusste, wie arbeite ich sowas, ich wusste, was muss ich machen, um auch Details rauszukitzeln bei der Dame. Das stand von Anfang an fest. Hm. Ja, irgendwie, ja.
Nun, wie alt ist sie? Man fragt ja normalerweise nicht, wie alt eine Dame ist.
77, das darf man ruhig sagen, ja.
77 Jahre, gut, dann zieht man natürlich die Babyjahre oder so ab.
Ja.
Aber sie hat ja doch einen Schwall Erlebnisse gehabt. Wenn ich das Buch jetzt so sehe, wie viele Seiten hat das Buch?
300.
300. Da hast du ihr, ja, 77 Jahre in dieses Buch reingegangen.
André, das Buch, das hätten wir noch doppelt so dick machen können.
Ja, ich merke das schon.
Ne? Also dadurch, dass sie sich an so viele Dinge erinnern konnte, mussten wir ab einem bestimmten Punkt auch fast schon sagen, okay, mega interessant, aber das kann da jetzt nicht noch mit rein. Mhm. Ja, es hätte noch dicker werden können, ja. Mhm. Ja.
Also sind da noch mehr Geschichten, die jetzt irgendwo schlummern? Bei dir?
Im Prinzip so ein bisschen, wobei ich habe Wert drauf gelegt, dass das einen runden Abschluss bekommt, das Ganze. Dazu gehören natürlich sämtliche Stationen ihres Lebens, angefangen von denen ihrer Vorfahren, die ja auch prägend sind für ihr eigenes Leben. Und wir haben einen wundervollen Abschluss geschaffen, in dem ich zum einen ihre beiden Kinder und ihre Stieftochter nochmal befragt habe zu Helga. Und wir haben eine Fotoreise gemacht. Und das war so toll, André. Wir sind an die alten Stationen ihres Lebens gefahren und haben da Fotos gemacht. Und wir hatten die Möglichkeit, teilweise alte Fotos nachzustellen von Fotos, die in dem Buch abgebildet sind, wo sie 18 war, wo sie eine junge Schneiderin war, wo sie in der Teefabrik gearbeitet hat. Wir haben genau diese Punkte, sind wir abgefahren und haben unter anderem in ihrem Zimmer, als ihre Eltern damals nach Augsburg gezogen sind und sie ihren Job angefangen hat in Hamburg bei der Schneiderei, da hatte sie ein Zimmer in einem alten Kapitänshaus in Blankenese, in Hamburg-Blankenese. Und wir sind da hingefahren, wir haben dieses Haus gefunden und wir haben geklingelt, aber da hat leider niemand aufgemacht. Dann sage ich, Mensch, Helga, wir machen trotzdem hier ein Foto von dir vor dem Haus. Dann ging die Tür auf und dann stand da so ein junger Mann im Haus und dann haben wir ihm vorgestellt, was wir hier gerade machen. Und dann habe ich gefragt, Mensch, darf Helga nochmal ihr altes Zimmer besichtigen? Ja, klar, kommt rein. So, und dann durften wir da hoch und da war alles noch wie vorher. Klar, das Treppenhaus war modernisiert, aber da waren noch diese alten Schiebetüren, wie man das kennt aus diesen alten Häusern. Und da habe ich dann meine Kundin Helga, meine liebe Helga, habe ich dann da gesehen und die Augen leuchteten, dass die da nochmal war, ne? Hm. Ja, ganz irre.
Du sagtest, ihr seid nochmal überall an der einzelnen Station gewesen. Wie viele Stationen waren das?
Das waren an die 10 Stationen im Bereich Hamburg-Schleswig-Holstein. Sie hat als junge Frau auch in Augsburg gelebt, als junges Mädchen in Düsseldorf. Da sind wir natürlich nicht hingefahren. Aber alles Hamburg, Glinde, Westerrönfeld, das sind so die Sachen, die wir auch logistisch abbilden konnten.
Also hast du auch die Fotos dann gesehen und kam dir da denn die Idee, Mensch, das können wir mal machen.
Ich wusste das von Anfang an, dass ich das machen werde. Ja.
Okay.
Und diese Fotos sind dann letztendlich der Start, dass du sagst, so, das stellen wir jetzt nach. Mhm. Wir haben eine Liste gemacht von Punkten, die wir abfahren. Die alten Apotheken, die sie hatte mit ihrem Mann. Und dann ihre alten Wirkungsstätten. In der Hamburger Speicherstadt hatten die eine Teefirma. Da sind wir hoch in den 7. Stock und konnten da nochmal in dieses alte ehemalige Teelager reingucken. Da, wo früher die Büros waren, war heute eine Anwaltskanzlei. Und auch da waren wieder alle Menschen so nett. Wir haben höflich gefragt, haben das Projekt vorgestellt und dann durften wir überall rein, uns alles angucken. Also ganz toll.
Mhm. Kamen dann so Emotionen bei Helga so hervor, als sie das nochmal so nach zig Jahren nochmal gesehen durfte?
Ja, in der Tat. Also sowohl für mich war das eine emotionale Reise, für Helga natürlich extrem. Und das war das dritte oder vierte Aufeinandertreffen, wo wir unsere Session gemacht haben mit dem Interview. Und da guckte sie mich an und sagte, Mensch, das hier, das macht was mit mir. Und sie selber hat mit gewissen Dingen abgeschlossen mit diesem Buch, dadurch, dass sie es einmal zu Papier gebracht hat. Und das, glaube ich, war ein schönes Gefühl, was sie da hatte. Mhm. Ja.
Johannes Rau, der spätere Bundespräsident,
ja,
den hat sie kennengelernt?
Den hat Helga kennengelernt, 1965 auf der Elmau, als jungen Mann. Und die waren bis zu dessen Tod waren die miteinander in Kontakt. Die haben sich Briefe geschrieben, haben telefoniert. Mhm. Unfassbar, ne?
Wahnsinn.
Ja, so kann das kommen.
Ja. Ne? Ja. Und so ist das denn aufgebaut mit den weiteren Geschichten?
Ja, es ist eine chronologische Abfolge, wo auch ihre Vorfahren beleuchtet werden. Und dann geht das, ich sag mal, bis in die Gegenwart. Mhm. Ja, schon sehr chronologisch. Ja. Mhm.
Gab es denn auch eine Geschichte von ihr, wo dich sehr berührt hat?
Ja, also mich hat besonders das Schicksal ihrer Mutter beeindruckt. Du musst dir vorstellen, André, eine Frau alleine zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, arbeitet in Düsseldorf, lernt einen Mann kennen, wird schwanger, bekommt ein Kind, ist nicht verheiratet und wird dann von dem Vater des Kindes in Sicherheit gebracht nach Österreich. In Österreich wurden viele dieser Frauen damals in Sicherheit gebracht, aber nach dem Krieg wollten die Österreicher die Deutschen wieder loswerden. Mhm. In der Zwischenzeit war Helga geboren und diese Frau, also Helgas Mutter, hatte 2 Kinder und keinen Mann und musste dann wieder zurück nach Deutschland und da wieder Fuß fassen. Das war eine harte Zeit und die Mutter von Helga hat das alles richtig stramm gemeistert, ja.
Ja, Hut ab.
Muss man wirklich sagen, vor dem gesamten Leben, und Helga selber hatte auch kein leichtes Schicksal, und diese Kraft, die sie immer wieder aufbrachte, sind einfach bewundernswert. Und daher habe ich mich gefreut, dass Helga zugestimmt hat, dass dieses Buch im Buchhandel erscheinen darf und dass das jeder lesen kann im Prinzip. Denn Helga kann ein gutes Beispiel sein mit ihrem Optimismus. Das sagen ihre 3 Kinder. Ich habe die Kinder befragt und eine meiner Fragen war, was schätzt ihr besonders an Helga. Und alle drei, wie aus der Pistole geschossen, haben gesagt, der Optimismus, dieser unfassbare Optimismus, trotz schwerster Schicksalsschläge und was die alles erlebt hat, Helga hat einfach wieder weitergemacht. Aufgestanden, weitermachen. Und das merkt man ja an, eine lebenslustige Dame steht voll im Saft, ganz klasse, super aktiv, ja, toll.
Du hast uns jetzt eine Geschichte erzählt, sie hat den jungen Johannes Rau kennengelernt, die Helga, und als du das Skript nachher geschrieben hast, wie ging es denn weiter?
Diese ganzen vielen Fragmente müssen zusammengeführt werden, so dass eine chronologische Reihenfolge und auch eine gewisse Erzähllogik erzählt mit Übergängen und so weiter. Und parallel dazu haben wir während des Aufnehmens der einzelnen Geschichten schon das Material rausgesucht. Das heißt, als es zum Beispiel um deren erstes Wohnmobil ging, ein VW-Dela-Bus, dann holte sie ein originales Prospekt raus von so einem VW-Bus. Als es um die Schiffe ging, hat man dann die Fotos rausgesucht oder ich habe Bilder gemacht von den Pokalen, von den Segelerfolgen ihres zweiten Mannes, der war mal Vize-Europameister geworden, im Piratensegeln, nur mal so als kleine Anekdote. Und dann zeigt sie mir halt diesen Pokal, den es damals gab. Das heißt, Geschichten und Material wurde parallel zusammengetragen. Ich habe dann diese Fotos mit nach Hause genommen, habe die Gegenstände mit nach Hause genommen, dort professionell fotografiert oder halt bei ihr zu Hause auch fotografiert, wenn das nicht anders ging. Und so entwickelte sich Stück für Stück der Inhalt des Buches. Und als alles fertig war, habe ich das dann Helga vorgeführt. Und sie konnte dann noch Änderungen einbauen oder Änderungswünsche anmerken. Und das war dann die Freigabe ab einem bestimmten Punkt. Und dann geht das in die Produktion.
Und hat sie das denn als erstes gelesen, das Skript?
Ja, es hat eigentlich nur sie das Buch gelesen. Und die einzigen Ausnahmen waren ihre Kinder. Die Bereiche, wo es um die Kinder ging, habe ich in diesen Abschnitten den Kindern gesendet. Und sie konnten Änderungswünsche angeben oder Dinge hinzufügen oder auch Dinge streichen, wenn ich irgendwas Überflüssiges erzählt habe. Das waren die einzigen Absprachen. Ansonsten basiert dieses Buch wirklich auf den Erinnerungen von Helga Entjer und ihrem Leben mit ihren beiden Männern. Ja.
Und als das Buch nachher gedruckt war, habt ihr euch denn nochmal alle Mann getroffen und dann...
Ach, das war so süß. Wir haben eine Buchvernissage gemacht. Helga hat ihre Freunde eingeladen, ihre Tochter war da, die in Toulouse lebt, wohlgemerkt, in Frankreich. Und wir haben dann das Buch richtig offiziell vorgestellt.
Wussten denn so Bekannte und Freunde von ihr, dass eine Biografie geschrieben wird von ihr?
Ja. Also das war bekannt, weil die Arbeiten, die haben fast ein Jahr gedauert. Und insofern wussten das schon. Also das war schon bekannt, dass da was im Kommen ist. Aber niemand musste Angst haben. Alles gut.
Okay. Ja, könntest du dir denn vorstellen, nochmal so ein anderes Genre was zu schreiben? Du hattest vorhin schon mal so das angesprochen. Du hast da so ein paar Ideen. Vielleicht magst du die mit uns teilen.
Ja, die erste Idee ist auch Krimi. Aber nicht so hart und realistisch wie Ray Cullen, sondern das geht so ein bisschen in die satirische Richtung. Wird aber garantiert den originalen Alvin Dombetsky Erzählstyle haben. Das heißt, sehr straff geschrieben, sehr ereignisreich, fesselnd ganz einfach. Die zweite Idee, die ich noch in petto habe, geht in Richtung Zeitreisen. Und das ist so eine Geschichte, die ist auch realistisch in dem Sinne, hat aber diesen kleinen Fantasy-Effekt, dass irgendjemand in der Zeit reisen kann. Und ich werde, kleiner Spoiler, weil ich ja plane, diese Zeitreisenserie zu bringen, werde ich in eins meiner nächsten Bücher, werde ich eine Szene einbauen, wo der Zeitreisende schon das erste Mal auftaucht. Das heißt, dieser Zeitreisende, ich weiß noch nicht mal, wer oder was das wird, aber der wird schon mal Ray Cullen treffen. Und wenn ich die Bücher nachher schreibe, wird der Zeitreisende auch eine Szene in Schleswig haben und wird da natürlich Ray Cullen getroffen haben, ja. Und die dritte Buchserienidee, die ich habe, die geht so ein bisschen ins Mystische, wird aber auch wieder den typischen Alvin Dombetsky Schreibstil haben, nämlich straff, ereignisreich, spannend, fesselnd. Und einfach nur cool, ja.
Könntest du dir denn auch vorstellen, mal so einen Liebesroman oder so einen Fantasy-Roman zu schreiben?
Ich habe diese Frage vor 2 Jahren noch abrupt abgelehnt oder gesagt, dass ich sowas nie machen werde. Jetzt, wo ich die Biografie geschrieben habe, hat sich das so ein bisschen bei mir verändert. Ich könnte mir im Prinzip vorstellen, alles zu schreiben, denn für jedes gibt es ja auch eine Zielgruppe. Und das merke ich, wenn Leute persönlich mit mir sprechen und fragen, wovon denn so meine Bücher handeln, und ich dann erzähle, ja, das ist ein Kommissar, der räumt richtig auf, da wird geschossen, da wird geschlagen, da passiert Action, da fließt Blut. Oh nee, das ist mir zu blutig. Oh nee, nee, ich mag doch eher so Liebesromane. Könnte ich mir auch vorstellen mittlerweile, ja. Ja.
Also Liebesroman ausschließlich.
Ja, ja, genau. Ja. Nee, durchaus, ja. Mhm. Also was ich nicht schreiben könnte, sage ich dir schon mal, das wäre ein Historienroman. Mhm. Und ich mag jetzt auch nicht so dieses ganze Elfengedöns mit Trollen und so weiter. Das mag ich nicht persönlich. Aber Liebesroman wäre denkbar, und halt diese satirische Krimireihe wäre denkbar. Und das mit diesem Zeitreisen, das wäre auch denkbar.
Mhm. Ja. Zeitreise ist ja Schleswig, Wikinger und sowas.
Ja.
Würde das auch da alles mit reinspielen?
Nein, das wäre zu sehr an den Haaren herbeigezogen.
Okay.
Hallo, ich lebe in Bußdorf. Mhm. Bußdorf ist Heiterbu. Ja?
Mhm.
Also, ne? Also Heiterbu gehört zum Gemeinde Bußdorf. So, wenn ich jetzt ausgerechnet mir irgend so einen Käse mit Wikingern einfallen lassen würde, ey, boah, Leute, nein, 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 das ist viel zu langweilig. Würde ich nie machen. Diese Zeitreisegeschichte siedle ich eher so an, so ein bisschen wie Zurück in die Zukunft.
Mhm.
Mit vielen Verwicklungen und vielen Dingen, wo man ganz genau aufpassen muss, weil das wird paar Bände später dann wieder stattfinden und so weiter. Weil ich liebe diese vernetzten, räumlich-zeitlichen Inhalte, die im Gesamtkonstrukt Sinn machen. Ich liebe das.
Ja, da sind wir schon mal gespannt, was da passiert. Ja, wie kannst du jetzt am besten denn abschalten? Jetzt, du hast deinen Hauptjob mit der Werbeagentur, du schreibst Bücher, du, beziehungsweise Ray verfolgt dich.
Ja.
Dann Helga kam dazwischen. Dann hast du jetzt noch so einzelne andere Projekte, wo es in deinem Kopf schwirrt. Kannst du überhaupt mal abschalten?
Will ich nicht. Ich will gar nicht abschalten, weil ich liebe es, tätig zu sein. Ich liebe es, Dinge zu produzieren. Ich liebe es, aktiv zu sein. Ich liebe es, Ergebnisse zu haben. Und das ist mein Antrieb. Ich würde mich eher langweilen, wenn du mich irgendwie abstellen müsstest und ich kann nichts schreiben, nichts denken, nichts skizzieren oder sowas. Das würde mich mehr quälen.
Mhm. Wo kann man jetzt deine Bücher denn kaufen?
Mittlerweile bin ich in sehr, sehr vielen Buchhandlungen vertreten, und jede gute Buchhandlung, die was auf sich hält, hat meine Bücher im Programm, weil das einfach geiler Scheiß ist. Und in erster Linie sind meine Bücher natürlich in Schleswiger Buchhandlungen zu bekommen. Eckernförde, Flensburg, Rendsburg jetzt ganz neu. Und falls die ausverkauft sind in den Buchhandlungen, können die das immer nachbestellen. Die haben meine ISBN-Nummern. Und man kann meine Bücher natürlich auch in unserem Online-Shop bestellen. Ganz einfach, www.alwin-dombetsky.de. Da gibt's alles.
Und vielleicht ist auch eine kleine Signatur drin, ne?
Das ist das Charmante, wenn man die Bücher bei mir direkt bestellt, weil dann kann man reinschreiben, dass man einen Widmungswunsch haben möchte. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne.
Mhm.
Und schreibe mir eine kleine persönliche Widmung rein. Mhm. Ja.
Was planst du für die Zukunft? Oder was wünschst du dir für die Zukunft?
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, dass ich mehr Zeit zum Schreiben haben könnte, dass ich diese neuen Projekte einfach mal verfolgen kann. Das ist so erfüllend, dieses Schreiben, dieses Feedback, was man bekommt von den Lesern und was man so zurückbekommt. Das ist so irre. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das noch mehr machen zu können, das wäre ganz, ganz toll. Und das ist so mein Ziel eigentlich, dass ich das ausbauen möchte, ja.
Ja, ich sage vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier gewesen bist. Und ich glaube, wir sehen dich vielleicht dieses Jahr zum Ende des Jahres nochmal wieder.
Sehr gerne.
Und
ja,
dann den unbekannten 6. Teil.
Ja.
Das wäre
spektakulär.
Genau, spektakulär.
Spektakulär.
Ja. Und ja, da sind wir schon mal gespannt drauf.
Und wer weiß, vielleicht gibt es ja demnächst auch ein neues Biografieprojekt. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn das hat mir Spaß gemacht und das hat Helga Spaß gemacht. Und das ist etwas für Leute, die ein Vermächtnis hinterlassen wollen. Und da könnte ich mir vorstellen, gibt es noch mehrere Interessenten, und auf die freue ich mich und würde mich sehr freuen, so ein Projekt nochmal zu machen.
Mhm. Ja. Okay. Möchtest du noch jemanden grüßen?
Ich grüße in erster Linie natürlich meine geliebte Ehefrau Relana. Ich liebe dich. Denn dir habe ich letztendlich zu verdanken, dass ich überhaupt angefangen habe mit dem Schreiben. Dann grüße ich alle meine Leser, Fans weltweit, muss man ja mittlerweile schon sagen. Dann grüße ich alle, die mich gern haben. Und das war's.
Okay. Ja, vielen lieben Dank. Komm gut nach Hause.
Ja,
grüß zu Hause. Und dann bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Schreiben.
Ich sage auch ganz vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein durfte.